Spätgotik, Aufbruch in die Neuzeit. Ein Podcast von Weltkunst und den Staatlichen Museen zu Berlin. Präsentiert von Lisa Zeitz und Sebastian Preuß. Folge 1, Ende und Anfang. Julien Chapuis im Gespräch mit Sebastian Preuß.
Es ist eine Janusperiode mit zwei Gesichtern, die Neuerungen und Traditionen vereint. Und diese aus meiner Sicht sehr spannende Geschichte ist die, die wir erzählen wollten.
Sagt Julien Chapuis, kommissarischer Direktor der Gemäldegalerie, der Skulpturensammlung und des Museums für byzantinische Kunst bei den Staatlichen Museen zu Berlin. Mein Name ist Sebastian Preuß und ich begrüße Sie herzlich zu der ersten Folge des Weltkunst-Spezial-Podcasts zur Ausstellung Spätgotik – Aufbruch in die Neuzeit. Herr Chapuis, der Titel dieser Ausstellung macht bereits darauf aufmerksam, dass zwischen ungefähr 1420-30 und 1500 eine Epoche zu Ende geht und eine neue beginnt. Inwiefern ist das eine Zeit des Aufbruchs?
Das ist die 10.000-Euro-Frage, Herr Preuß. In Amerika und in Großbritannien wird von Northern Renaissance, also Renaissance im Norden, gesprochen. Ob es der Anfang oder das Ende von etwas ist, ist das wirklich eine Ansichtsfrage. Und das wird in verschiedenen Kulturen anders interpretiert. Allerdings haben die Leute im 15. Jahrhundert nördlich der Alpen sich diese Frage nicht gestellt. Die Strukturen der Gesellschaft, die Strukturen der Kunstproduktion, die Zünfte, die Organisation der Gesellschaft war eigentlich die der vorherigen Jahrhunderte.
Das 15. Jahrhundert ist ja nicht die Spätgotik. Die Spätgotik ist ja älter, aber das 15. Jahrhundert bringt vielleicht das Ende der Spätgotik. Wann fängt die eigentlich an? Wann hört sie auf? Wenigstens mal für diejenigen, die da noch ein bisschen schwimmen.
Also die zeitliche Kategorien, diese Periodisierung hat auch stark mit Geografie zu tun. Und die Spätgotik in Brandenburg ist wahrscheinlich viel später als die Spätgotik in Frankreich. Diese Etiketten sind eigentlich Krücken und Hilfsstützen, um zu versuchen, Ordnung in der Vergangenheit zu bringen. Die Leute im 15. Jahrhundert haben nicht gedacht, dass, oder die Künstler haben nicht gedacht, dass sie im spätgotischen Stil arbeiteten. Der Stil, eigentlich niemand hat im 15. Jahrhundert das Wort gotisch oder Gotik benutzt. Das ist eine Erfindung des Geschichtsschreibers Giorgio Vasari in Florenz im 16. Jahrhundert. Er hat die Zeit vor seiner eigenen Zeit, die Zeit der Wiedergeburt der Antike war, hat er als gotisch, er hat die Architektur der vorigen Epoche als gotisch bezeichnet und das war ein negativ gefärbter Begriff mit Hinblick auf die Goten, die das Ende des Römischen Reiches gebracht hatten. Im 15. Jahrhundert fängt man an, selbstbewusste Künstler zu sehen, die ihre Kunstwerke signieren, wie zum Beispiel Hans Molscher in der Ausstellung oder Konrad Witz. Etwas, was es vor dieser Zeit nur sehr selten gegeben hat. Und trotz all dieser Neuerungen in der Produktion, im Selbstbewusstsein der Künstler, ist es eine Kunst, die auch sehr stark an Traditionen verhaftet ist. Es ist eine Janusperiode mit zwei Gesichtern, die Neuerungen und Traditionen vereint. Und diese aus meiner Sicht sehr spannende Geschichte ist die, die wir erzählen wollten.
Können wir auch im 15. Jahrhundert schon von einem Trend zum Glocal sprechen?
Es ist eine Zeit der Erneuerungen und Entwicklungen. Der Druck mit beweglichen Lettern entsteht, wodurch Ideen sich enorm verbreiten können. Es entsteht etwas Neues und das sieht man in der Malerei zum Beispiel ganz genau. Der Impulsen aus den Niederlanden findet man in der Malerei im deutschsprachigen Raum eine neue Eroberung der Wirklichkeit. Die Maler stellen die Episoden der Heilgeschichte dar, als würden sie in den Städten stattfinden, wo die Leute und die Maler selbst gelebt haben. Also es gibt eine Aktualisierung der Heilgeschichte. Was ist etwas, was diese Kunst so greifbar macht und womit man sich mit dieser Kunst identifizieren kann? Motive, also Kompositionen, Darstellungen, plötzlich ganz schnell durch ganz Europa sich verbreiten können. Und das sieht man am Beispiel von Martin Schongauer, der Kupferstecher aus Colmar, der in der Ausstellung durch seine grafische Arbeiten, aber auch durch ein hervorragendes Gemälde vertreten ist. Er war der einflussreichste Künstler des 15. Jahrhunderts und seine Kompositionen, seine Stiche wurden in den 70er und 80er Jahren des 15. Jahrhunderts von Portugal bis ans Baltikum verkauft und dienten dort als Inspiration für Tausenden von Kunstwerken. Es sei Goldschmiedearbeiten, Tapisserien, Skulpturen oder Malereien.
Gibt es so etwas wie eine, wie kein Wandel, aber doch eine gewisse Zäsur oder eine Etappe um 1400, dass ab dort wird Roger van der Weyden sehr wichtig?
Roger van der Weyden war Stadtmaler in Brüssel und er war auch ein Superstar, genau wie Jan van Eyck. Für Köln lieferte er ein Triptychon für die Kirche St. Columba. Das Werk befindet sich heute in der alten Pinakothek in München. Roger van der Weyden ist, wenn man Lyriker, er hat eine unglaubliche Eleganz in der Darstellung. Er kann auch die Seele ansprechen in seinen Darstellungen. Es ist eine Welt, die zierlich und gleichzeitig sehr, sehr emotional ist. Und er wird Ton angeben, Roger van der Weyden. Und wie ab 1450, er war genauso alt wie Jan van Eyck eigentlich, aber hat viel länger gelebt. Der Sieg über die sichtbare Welt bei Jan van Eyck um 1430 wird dann 20 Jahre später eine Fähigkeit, Emotionen auf eine so ansprechende Weise darzustellen.
Was hat Sie an dem 15. Jahrhundert so sehr interessiert, dass Sie ihm eine ganze Ausstellung jetzt widmen? Was war der Ausgangspunkt? Welche Elemente wollen Sie herausstellen?
Auf einer persönlichen Ebene ist das die Kunst, die mich am meisten fasziniert und verzaubert. Und es ist eine sehr menschliche Kunst mit Widersprüche, mit Gegensätze, mit Emotionen. Man kann sich sehr gut in dieser Kunst wieder erkennen, finde ich. Und es ist eigentlich eine Kunst, die mich, seitdem ich 18 Jahre alt, immer fasziniert hat.
Es ist ja ziemlich erstaunlich, wie unmittelbar und wie schnell deutsche Künstler die Neuerung Jan van Eycks aufgegriffen haben. Schon in den 1430er Jahren, da war ja gerade das erste große Hauptwerk von Jan van Eyck, der Genter Altar, vollendet. Mhm. Ist das etwa bei Stefan Lochner in Köln sehr deutlich zu sehen? Mhm. Sie selbst haben ja viel und intensiv zu Lochner geforscht. Wie verlief bei ihm dieser Innovationsprozess in dieser sehr frühen Phase?
Stefan Lochner kommt gegen 1435 in Köln an. Er hat wahrscheinlich in den Jahren unmittelbar davor die Niederlande besucht. Und man kann in seiner Kunst sehen, dass er bestimmte Kunstgriffe wiederholt, die er nur bei Jan van Eyck kennenlernen konnte. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass er in der Werkstatt von Jan van Eyck war. Wir wissen, dass van Eyck zu seiner Lebzeit zu einer Superstar war und Philipp der Gute, Herzog von Burgund, hat ihn sehr geschützt, hat auch gesagt, er würde niemanden mit einer vergleichbaren Kunst und Können finden können. Und die Stadt Köln ist an sich sehr interessant, weil Köln ist wie ein Magnet für Innovationen. Köln, wenn etwas in der Goldschmiedekunst in Paris entsteht, eine Neuerung, dann ist sie 15 Jahre später in Köln auch sichtbar. Und es ist dasselbe, mit der Skulptur. Es gibt bestimmte Kunstzentren, Köln auf jeden Fall, aber auch Nürnberg mit den Beziehungen zu Böhmen. Es gibt ein Bewusstsein für das, was an anderen Orten passiert. Und Lochner hat den Genter Altar gesehen. Und eine andere Sache ist, dass er eine ganz tiefe Kenntnis der Kunst, der Goldschmiedekunst hatte. Das waren die zwei Hauptfaktoren seines Erfolges in Köln.
Aber das Interessante bei Lochner ist ja auch, dass er traditionelle Elemente, zum Beispiel vor allem der Kölner Malerei, behält. Wie geht das denn zusammen? Wie hat er das zusammengebracht?
Auf Englisch gibt es den Ausdruck The Comfort of the Familiar. Ich denke, jeder, der in eine neue Umgebung kommt, das kann ich aus Erfahrung bestätigen, ob New York oder Berlin, man kommt an und es gibt Erwartungen, also es gibt lokale Regeln und Erwartungen, die man als Zuwanderer besser nicht unberücksichtigt lassen soll. Lochner setzt sich auseinander mit der kölnischen Tradition. Er bezieht sich auf früheren Vorbilder wie Gemälde des Meister des Marienlebens zum Beispiel. Und es hat mit dieser Idee zu tun, dass diese Bilder der Heilgeschichte in einer Wirklichkeit verankert werden, die dann vertraut ist. Und auf dem Dombild zum Beispiel, für die Ratskapelle geschaffen, das wichtigste Kunstwerk in Köln im 15. Jahrhundert, die Madonna in der Mitte ist eigentlich vom gleichen Typus wie die Madonnen des Meisters der heiligen Veronika, der wichtigste Künstler in Köln, vor Lochner. Also ja, es ist eine Malerei, die alle Kunstgriffe von Jan van Eyck hat. Die Darstellung von verschiedenen Materialien, die Schwere, das Volumen der Figuren. Aber es ist eine Kölner Malerei.
Es gibt ja gerade aus dieser Frühzeit noch ein paar andere wichtige Künstler, die mit ihren Hauptwerken vertreten sind. Der Meister der Karlsruher Passion oder der Meister der Darmstädter Passion und vor allem eben auch Konrad Witz aus Basel. Das ist ja ungefähr alles die gleiche Zeit, eine sehr frühe Rezeption Jan van Eycks. Und trotzdem kommen da ja erstaunlich unterschiedliche Einzelstile oder Künstlerpersönlichkeiten sehen wir da, die da entstanden. Also wenn man zum Beispiel Stefan Lochner mit einem mehr oder weniger, also mit einem Künstler vergleicht, der auch relativ früh die niederländische Kunst rezipiert hat, zum Beispiel den Meister der Karlsruher Passion, sieht man ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Kunst. Und man braucht auch ein bisschen Hilfe, um zu sehen, was ist denn daran das Moderne und was ist das Moderne nicht. Vielleicht könnten Sie uns das am Beispiel der Karlsruher Passion auch nochmal erklären, so wie Sie es bei Stefan Lochner erklärt haben.
Die Karlsruher Passion ist eine Folge von in der Ausstellung 7 Tafeln, die verschiedenen Stationen der Passion Christi zeigen, entstanden in Straßburg in den 40er Jahren des 15. Jahrhunderts. Es gibt einen Appetit für die sichtbare Welt, man zum Beispiel an den glänzenden Rüstungen, an Details wie eine Fliege, die auf der Stirn einer Figur steht. Und es gibt auch in der Gefangennahme gibt es eine ganz wunderbare Beleuchtungsdramatik. Also es gibt dann eine Abendstimmung.
Ja, und es gibt ja vor allem die sehr derben, expressiven Gesichter. Und es gibt die Menschenmassen, die ineinander verknäuelt sind, die man wahrscheinlich in den burgundischen Niederlanden so nie gesehen hätte. Und trotzdem hat es damit was zu tun.
Genau. Diese Kompaktheit, diese Masse ist etwas, was man in dieser Form in den Niederlanden nicht wirklich findet. Und ich versuche sehr stark nicht zu sagen, das ist etwas Deutsches, aber es hat eine Dramatik, die man in den Niederlanden so nicht kennt.
Wie stark sind dann noch einzelne Regionen oder einzelne Kunstzentren? Wenn wir zum Beispiel bei den Zentren bleiben, die in der Ausstellung gezeigt werden, Straßburg, Basel, Nürnberg, Köln.
Also in der Skulptur, wenn man weg von der Malerei geht, in der Skulptur sind die regionalen Unterschiede sehr deutlich. Also da kann man Straßburg, Ulm, Würzburg, Nürnberg sehr gut voneinander unterscheiden. Was auch interessant in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ist, dass es Künstlerpersönlichkeiten gibt die dann die Produktion in ganz Süddeutschland prägen werden. Und das sind zum Beispiel der Bildhauer Niklas Gerhard von Leiden, der möglicherweise aus den Niederlanden kommt. Er hat in Trier gearbeitet, bevor er sich in den 60er Jahren in Straßburg etabliert hat. Und Niklas Gerhard von Leiden war wie Mozart, er konnte alles. Und er hat die virtuosesten Skulpturen geschaffen und hat für ganz Süddeutschland, also für Konstanz, für Nördlingen, für Baden-Baden, hat er Werke produziert. Auch aus Straßburg entsteht in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ein Monopol auf die Produktion von wirklich erstklassiges Glasmalerei. Um den Glasmaler Peter Hemmel entsteht eine Werkstattgemeinschaft von verschiedenen Glasmaler, die Glas Scheiben von solcher herausragenden Qualität, weil sie in der Lage sind, auf dem gleichen Glasstück bis zu 4 verschiedenen Farben zu produzieren. Das bedeutet, dass es dann in einer Glasscheibe viel weniger Bleiverbindungen gibt und dass die Bilder viel lesbarer sind. Und die Straßburger Werkstattgemeinschaft liefert ganz Süddeutschland, bis Salzburg. Es gibt Werke von Peter Hemmel von Andlau in Ulm, in Tübingen, in München, in Nürnberg zum Beispiel. Dann gibt es Persönlichkeiten, die hoch verehrt werden und die dann mit einem bestimmten Ort verbunden sind. Straßburg, aber auch Colmar bei Martin Schongauer. Tilman Riemenschneider in Würzburg hat Aufträge weit und breit.
Sie haben einen der besten Künstler des 15. Jahrhunderts nach dem anderen genannt. Sie sind ja alle in der Ausstellung vertreten, zum großen Teil ihren berühmtesten Meisterwerken. Der Bestand in Berlin ist ja so bedeutend, dass Sie sich auf 30 Leihgaben beschränken konnten, um ihn die Ausstellung sozusagen noch besser zu machen. Auf welche dieser Leihgaben sind Sie denn besonders stolz?
Also was für uns ganz großartig ist, ist die Karlsruhe Passion, dass wir sie ganz zeigen dürfen. Das Hallwyl-Reliquiar aus Basel ist ein absolut Meisterwerk des 15. Jahrhunderts, auch in Straßburg gemacht. Es ist wie Nicolas Gerard in Goldschmiedekunst. Was mich besonders gerührt hat, war vor letzte Woche die Verkündigung von Riemenschneider aus dem Rijksmuseum auszupacken und aufzustellen. Es ist ein Frühwerk von Riemenschneider aus Alabaster. Es ist aber allerdings kein Anfängerswerk. Es ist ein unglaublich virtuoses Werk und es ist auch unglaublich elegant und rührend. Und diese Skulptur war in einer Ausstellung, die ich 1999 in Washington und in New York über Riemenschneider gemacht habe. Und ich habe gedacht, als diese Skulptur ausgepackt wurde und als ich aufgestellt habe, habe ich gedacht, wie schön, dass wir uns wieder treffen.
Tilman Riemenschneider und Albrecht Dürer bilden ja den Schlusspunkt der Ausstellung. Gibt es denn irgendwo einen Punkt, wo man ganz klar sagen kann, hier ist jetzt irgendwas zu Ende, hier ist das Mittelalter zu Ende, hier beginnt jetzt was ganz Neues? Oder ist dieser fließende Prozess auch am Ende des Jahrhunderts immer noch sehr bestimmend?
Für mich die Zäsur wäre das Selbstbildnis von Dürer in der Pinakothek in München, wo er sich als Christus darstellt, 1500. Und man hat wirklich den Eindruck, genau wie Christus, es gibt eine Vorher und ein Nachher bei diesem Bild. Allerdings, es ist sehr schwer, die Zäsur zu legen bei einem Objekt. Also die absolute Zäsur, wenn man will, ist die Reformation, weil alles anders wird.
Haben die Zeitgenossen ein Gefühl dafür gehabt, für den weit über die eigene Epoche hinausreichenden Innovationsgeist?
Dürer hat zum Beispiel die Innovationen in der Kunst von Martin Schongauer so sehr bewundert, dass er nach Colmar gereist ist, um ihn zu treffen, um zu hören, dass er ein Jahr vorher gestorben war. Dürer hat auch Lochner sehr bewundert. Wir wissen, dass Kunstwerke besucht wurden. Sie dienten natürlich der Liturgie, wenn es sich um Kirchenausstattungen handelte. Aber wir wissen, dass Objekte bewundert wurden. Wir wissen auch, dass Auftraggeber oft für ihr eigenes Werk Bezug auf ein anderes Werk nahmen und sagten, es muss genauso gut wie das Werk dort in der Kirche und es darf nicht weniger aufwendig gemacht werden. Es gab ein Gefühl für Eigenhändigkeit, also dass etwas von einem Meister selbst sein muss, obwohl man wusste, dass in den meisten Fällen man ein Markenprodukt kaufte und dass mehrere Leute daran beteiligt waren. Meister ES aus Straßburg produziert für Einsiedeln 3 Kupferstiche des Gnadenbildes, des Madonnenbildes aus Einsiedeln. Und es sind mindestens 300 Kilometer zwischen Einsiedel und Straßburg. Und in Einsiedel wusste man, in Straßburg arbeitet ein Kupferstecher, der etwas kann, was niemand kann. Also das Bewusstsein, dass bestimmte Künstler innovativ waren, war da. Und das ist etwas, was man immer wieder begegnet.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Julien Chapuis. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Weltkunst und den Staatlichen Museen zu Berlin. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Ausstellung Spätgotik – Aufbruch in die Neuzeit. Buchen Sie jetzt Ihr Ticket unter smb.museum/tickets.